Wenn ich ein Tier wäre, wahrscheinlich, dann wäre ich ein Nasenbär.
Warum?
Wegen meiner großen Nase und weil der Nasenbär, glaube ich, unter den Tieren ein Genießer ist.
Ja, also du wärst schon das Tier, das so unter einem Baum im Schatten sitzt und so sich ab und zu mal so eine Ameise gönnt. So. Nom, 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 nom.
Ja, hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf 1, dem geselligen Podcast mit Joshua und mir.
Neue Folge, neues Glück.
Ja, also ich freue mich auch. Wir haben zwar heute keinen Gast, aber in trauter Zweisamkeit freut man sich umso mehr, wenn endlich mal wieder jemand Neues dabei ist.
Das heißt, ich genüge dir jetzt nicht mehr.
Nee, also jetzt, wo wir mal eine Frau dabei hatten, habe ich das Gefühl, wir können das durchaus häufiger machen.
Ja. Ich reich dir nicht mehr aus. Dann mache ich mir erstmal ein Bier auf. Bei mir gibt's heute nämlich was Besonderes. Ich habe das erste Bier bekommen von einem Zuhörer, so als Testprobe. Es ist wieder was ganz Ausgefallenes. Es ist ein Münchner Hofbräu Maibock.
Nein. Aber ich weiß, welcher Zuhörer das war. Ich weiß, das war.
Natürlich war es der. Aber das probiere ich jetzt einmal. Hat 7,2 Umdrehungen.
Ich will dich ja nicht voreingenommen lassen, aber selbiger Zuhörer hat mir bereits über diesen Maibock berichtet und ich will jetzt nicht, was hat er denn dir darüber erzählt?
Es wäre malzig.
Ja, bei mir waren die Adjektive etwas deutlicher.
Deutlicher,
Aber vielleicht waren sie ja auch sehr positiv, man weiß es nicht.
Es soll durch seinen sehr vollmundigen, malzaromatischen Geschmack bestechen.
Ja, ich glaube, wir haben das schon mal hier in dem Podcast angesprochen, dass vollmundig eigentlich immer ein anderes Wort für Scheiße ist.
Ja, ich weiß.
Ja, also bei mir gibt's immer noch meinen Prä-Podcast-Pilz, weil ich heute ein bisschen spät dran war, muss ich gestehen. Ich musste noch etwas mit meinen Händen arbeiten.
Okay.
Hände über den Tisch. Joshua kann mich sehen, der kann bestätigen, alles ist safe hier. Nicht so, sondern ich musste meinem Vater helfen, Sperrmüll zurechtzustellen. Und deswegen war ich ein bisschen spät dran. Deswegen trinke ich jetzt noch meinen Podcast-Pilz, meinen Brä-Podcast-Pilz. Aber danach werde ich auch zu einem vom Zuhörer empfohlenen Bier wechseln.
Hast du es halt gleich gesagt. Ich habe jetzt mein PPP extra auf Seite gestellt und habe gedacht, das trinke ich dann, wenn halt das andere leer ist.
Aber dann ist es ja warm. Ach komm, Ex oder nie wieder Podcast. Wow, in deinem Mal noch ganz schön viel.
Oh, toll. Du hast doch wieder 0,3er gehabt, oder? Oh. Okay, aber dann kann ich jetzt dann das andere Bier wenigstens probieren.
Genau, also dann erzähl ich, wenn du das jetzt einschenkst, deinen leckeren Maibock. Bei mir gibt's aus, ich glaube, das kommt aus Neustadt-Aisch, Höchstadt-Aisch. Naja, das ich werde jetzt danach angegangen werden, dass ich das jetzt falsch gesagt habe. Also ich trinke die Zum Löwenbräu Karpfenweiße. Ein bernsteinfarbenes Weißbier von der Familie Wirt.
Das klingt schon interessant. Also ich bin vorsichtig geworden. Ich sage nicht, dass es gut klingt.
Ja, also das kommt ja aus deiner mittelfränkischen Heimat, Joshua. Deswegen.
Oh, ich habe gerade an meinem Bier gerochen.
Ja, ich habe nichts Positives drüber gehört.
Das wird heute eine lange Folge.
Oh nein. So, also ich schenk mal meinen Weizen ein. Das ist hefig.
Oh, ich trinke Karamalz.
Aber mit 7,5%.
Ja, das ist das einzige Gute dran.
Wow, ist das trüb, Alter. Da geht kein Licht durch. Oh nein. Ich werde später mit dir über eine Weizenbewertungsskala sprechen und ich mache jetzt mal einen kleinen Teaser. Dieses Weizen wird das Prädikat hefig bekommen.
Okay. Ja, dein Teaser hat mich schon gehuckt.
So, also ich trinke jetzt ein Weizen für die Weizis und ich muss sagen, mein Weizen ist, weil ich das Glas direkt aus der Spülmaschine habe und da offensichtlich noch Reste mit Tensid-Charakter drin sind, komplett ohne Schaum.
Zeig mal bitte wenigstens mir. Das ist ja 0,0. Das ist kein einziges Bläschen zu sehen.
Ich bin auch beeindruckt. Also ich habe noch nie so ein Bier eingeschenkt. Also ich musste es dann nochmal wiederholen, das Experiment mit einem anderen Glas, dass es nicht an dem Bier liegt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Bier gibt, was gar keinen Schaum generiert. Also das wird schon das Glas gewesen sein.
Boah, du Arme.
Ja, also dann.
Prost. Lass es dir schmecken. Gut. Ich fange gleich dann mal an mit, müssen wir beide uns entschuldigen. Und ich muss mich dieses Mal gleich zweimal entschuldigen.
Oh Jesus.
Ja, es gab, das eine Mal habe ich erwartet, also das war mir klar, dass es zu der Aussage mit den Abitur in anderen Bundesländern, besonders so in preußischen Bundesländern und so, was ich da gesagt habe, dass es da nicht ganz so schwer wäre. Und ich glaube, die exakten Worte waren, dass man das Abi da mit der Mittelschule in Bayern vergleichen kann, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das waren die Worte.
Das waren die Worte. Das war natürlich nur ein Witz. Also, weil da habe ich gleich Zuschriften bekommen von Leuten, die nicht ganz so begeistert davon waren.
Äußerst erzürnte Zuschriften.
Man kann es so sagen. Anscheinend haben die Leute einfach diesen Witz satt. Also sie haben gemeint, dass sie sehr, sehr oft damit verarscht wurden. Und was haben denn die Bayern mit ihrem blöden Abi?
Ja, das muss man halt gemacht haben, um das einschätzen zu können, was die Bayern damit haben. Oder auch nicht.
Ja, wir können es halt auch nicht beurteilen. Ich habe es nur in Bayern gemacht. Ich muss jetzt sagen, ich fand es jetzt nicht schwer. Aber ja, okay, das hätte ich nicht sagen sollen. Geschenkt war es nicht.
Ja, also wir einigen uns drauf, dass uns einfach die nötige Erfahrung fehlt, um das abschließend bewerten zu können, wie das denn im relativen Vergleich dann so ist. Und entschuldigen uns, falls wir jemandem zu nahe getreten sind.
Aber jetzt kommt das Entscheidende. Da muss ich sagen, für die Aussage habe ich mich jetzt nicht geschämt. Und ich habe mich zwar jetzt formell entschuldigt, aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ich habe eine Aussage getroffen, das war eine größere. Da muss ich mich wirklich komplett entschuldigen. Es ist mein Paper gewesen von letztes Mal. Dieses Preprint-Paper über das Corona besonders häufig bei Männern mit Glatze nachgewiesen wird.
Ja, da hatte ich schon ein komisches Gefühl von Anfang an, dass da was nicht stimmen kann.
Hat es dich auf deine Halbplatte gejuckt oder was war los?
Ja.
Nein, ich sollte aufhören, ein Preprint-Paper vorzustellen. Also das tut mir ein bisschen leid, weil jetzt wurde das Paper zurückgezogen. Sie haben bei dieser Studie vergessen, das Alter der Männer auszuwerten. Und das waren dann die Corona-Patienten, die schwere Symptome hatten, waren dann hauptsächlich ältere Männer. Und natürlich hatten die dann auch weniger Haare. Und ja, ich frage mich auch, wie das passieren kann. Das ist so wirklich... Dieser Zusammenhang, der kommt ja jetzt nicht aus dem heiteren Himmel und man muss doch das Alter berücksichtigen, aber das wurde komplett vergessen. Deswegen, sorry Leute, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen Unfug vorgestellt.
Ja, es ist so ein Zufall. Da scheint es dann doch so zu sein, dass ich, obgleich meiner zurückgehenden Haarlinie, safe bin.
Sagt es nicht. Ich finde noch ein anderes Paper. Irgendwas finde ich schon noch.
Ja, das ist auch, passt zu meiner Meinung zu diesen Assoziationsstudien. Kurzer Einwurf, also mein Weizen ist malzig im Charakter, hefig und süß. Also ist ein ehrliches Weizen, würde ich sagen.
Klang jetzt eher wie so ein Hefegebäck, muss ich sagen.
Ja, also man kann es trinken, wird aber jetzt vermutlich nicht mein Lieblingsweizen, aber ist ein gutes Weizen.
Also ich darf noch eines sagen, ich bedanke mich natürlich, wenn uns Bier empfohlen wird, beziehungsweise spendiert, beziehungsweise, dass es uns irgendwie zukommt. Aber für dieses Bockbier kann ich mich nur schwer bedanken, also wow.
Ja, und man muss auch sagen, dass derjenige, der das Bier empfohlen hat, ja bereits im Voraus wusste, dass es räudig ist. Und er hat es uns trotzdem geschickt, weil er ein kleiner Sadist ist.
Ja, ich glaube auch.
Ja. Ach ja, da sprichst du auch gerade ein gutes Thema an. Wir müssen uns auch noch bedanken. Wir haben endlich mal Zusendungen bekommen. Also Ja. Und die Zusendung enthielt eine Bierempfehlung, für die wir uns an dieser Stelle wirklich, wir haben uns sehr drüber gefreut. Jedoch hatten wir leider jetzt noch nicht die Gelegenheit, das entsprechende Bier zu besorgen. Werden wir aber tun. Und einer der nachfolgenden Podcasts dann vorstellen. Ich bin in meinem Leben mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo Leute, die mich besuchen, als passendes Gastgeschenk einen Kasten Bier mitbringen.
Das sagt schon sehr viel von dir aus.
Ja. Wow. Ja, und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut, weil ich meine, die ganze andere Rotze, die immer kommt, so Blumen, Pflanzen, Porzellan, damit...
Halt, stopp! Hat dir schon mal jemand Porzellan oder Pflanzen mitgebracht hast. Also das, ich kenne das als Gastgeschenk für ein befreundetes Pärchen oder für eine Frau, aber dir?
Bestimmt. Also ich kann mich jetzt an keinen konkreten Fall erinnern, aber das liegt daran, dass ich sowas halt auch sofort vergesse, weil ich es nicht gebrauchen kann. Aber ich glaube schon.
Ich kann es mir richtig vorstellen, wie du so eine Blumenvase bekommst mit so Tulpen oder was weiß ich. Und also hier das Gastgeschenk, du so, oh, danke, da freue ich mich aber. Und stellst es in die Ecke und dann kommt jemand vorbei und bringt dir eine Kiste Bier vorbei und du so, wow, ist das geil, vielen Dank.
Ja.
Und der ist natürlich dir schon ein ganzes Stück sympathischer.
Allerdings, ein gemischter Kasten, ich habe es dir ja bereits berichtet, aber unseren Podcast-Hörern noch nicht. Es war ein gemischter Kasten mit hellem Weizen und, weil es ein Podcast-Hörer ist, als kleinem Gag einem dunklen.
Ah, das ist, ist schon ein richtig schöner Gag.
Ja, ein besonderer Reiz. Ich werde das Dunkle auch genießen, da bin ich mir sicher.
Hast du es mitbekommen? Das Scheunenfest bei Bauer sucht Frau fällt aus, Corona-bedingt.
Ja, wobei ich sagen muss, dass mir nicht ganz klar ist, weil ich in meinem Leben, ich habe Bauer sucht Frau mal so angezappt, wie man so schön sagt, in der Jugendsprache, aber
ich angezapft kennst du mehr. Ne?
Das stimmt. Ist mir auch deutlich lieber. Aber man kann ja beides verbinden. Also ich habe auf jeden Fall mal reingeschaut, aber ich habe...
Gezapft ist...
Jupp. Ich konnte es nicht so zu Ende schauen, weil mir tut es so weh irgendwie. Also das ist so ein Niveau.
Mir tun immer die Bauern leid. Die werden da irgendwie so bloßgestellt und ausgenutzt. Da gab es ja auch so investigative Studien, oder was heißt Studien, aber halt so Dokumentationen drüber, wie das meiste ist ja gestellt. Und die tun mir im Nachhinein immer so leid.
Ja, die werden so als bisschen einfältig dargestellt und als lebensunfähig. Und das ist, finde ich, vollkommen unzutreffend, weil, wie ich nicht müde werde, immer wieder zu sagen, Liebe vergeht, Hektar besteht. Und so ein Bauernhof ist in dem Zusammenhang viel wert.
Also, wenn jetzt eine Bäuerin mit sehr viel Hektar das hört, der Niklas ist noch Single. Er nimmt gerne E-Mails an.
Ja, aber dann bitte mit Spezifikation, Zahl der Kühe, Hektar, Visionen für die gemeinsame Zukunft.
Biogasanlage erwünscht.
Ja. ja. Ansonsten stelle ich dich ein, Joshua, dann gebe ich dir jeden Tag 7 Weizen zu trinken, dann habe ich auch eine Biogasanlage.
Wow, den Joke hat's gebraucht.
Definitiv. was ist denn das Scheunenfest?
Das weißt du gar nicht.
Nee, was ist denn das?
Das ist so, das Konzept bei Bauer sucht Frau ist ja, er kriegt Zuschriften und suchen sich das davon dann schon Frauen aus. Das Interessante ist, das sind nicht nur Texte dabei, sondern auch immer Bilder. Und manche von den Bauern schauen dann die Bilder schon ein bisschen so sabbernd an, wenn du weißt, was ich meine. Und sie dürfen dann zwei Damen einladen für dieses Scheunenfest. Das ist so eine große Scheune, da sitzen dann alle Bauern drin. Dann kommen ihre zwei Damen und sie unterhalten sich mit beiden und dürfen am Schluss des Abends entscheiden, welche von den beiden quasi auf ihren Hof darf. Aber nur eine. Wobei, es gab jetzt schon Ausnahme, ein Schlawiner hat mal beide mit zu sich genommen.
Die Drecksau.
Ja, ich konnte sich halt nicht entscheiden, weißt du.
Es kommt im Leben eines jeden Mannes der Punkt, wo man sich entscheiden muss.
Ja, wobei, also ja, nicht, dass es jetzt wieder irgendwie, naja. Oft ist es so, dass die eine, wenn die eine abspringt, ruft er einfach die andere an und dann kommt noch die zweite Wahl.
Aha, okay, faszinierend. Ja, also dann habe ich jetzt auch gelernt, was das Scheunenfest ist. Hat mich jetzt nicht so mitgerissen, okay. Also ich würde gerne auf ein Scheunenfest gehen, aber eins ohne diese Dating-Hintergrund, mehr mit einem geselligen, ja, du weißt schon, da muss ein Fass dabei sein, sonst macht das Ganze für mich keinen Sinn.
Sonst passt ja auch der Name Fest nicht.
Ja, kein Fest ohne Bier.
Amen.
Ja, also es war eine ereignisreiche Woche, wollte ich noch sagen, und zwar... Du hast mir ja verboten, darüber zu sprechen, weil du gesagt hast, wenn ich anfange, über soziale Medien zu sprechen, dann klinge ich wieder wie jemand, aus der CSU, der so 70 ist und versucht, sich mit den Jugendlichen anzulegen. Also ungefähr so wie Philipp Amthor damals, als er dieses Video gemacht hat, was leider nie veröffentlicht wurde.
Ja, wobei der halt noch keine 70 ist. Er klingt wie ein 70-Jähriger.
Ja, also will mir jetzt keine Nähe zu Philipp Amthor einreden lassen.
Du hast gesagt, du findest ihn sympathisch.
Ja, finde ich immer noch, auch egal, trotz dieser kleinen Geschichte mit seiner Lobbyarbeit. Aber
weißt du, irgendwie muss man halt auch in den jungen Jahren Geld verdienen. Nur weil die alten Politiker die Gelder schon zusammen haben.
Ja, der muss sehen, wo man bleibt. Gerade der Philipp Amthor.
Der braucht auch noch ein paar Hektar.
Definitiv, in Vorpommern. Da, was die haben, in Massen ist Land. Da kannst du dir sicher sein.
Aber mehr aber auch nicht.
Nee, mehr haben sie nicht. Naja, ich muss sagen, ich habe mit großem Interesse den Jodel über unseren Podcast gelesen und ich habe herzhaft gelacht, dass wir schmutzig sind, Joshua. Jetzt dusch dich halt mal.
Ach. Wie geht da einer Spruch? Was juckt es den Löwen, was die Gazellen denken?
Ja, aber fand ich schon gut. Also ich finde es ansprechend, dass unser Podcast zu polarisieren scheint. Wir haben sowohl glühende Verfechter als auch glühende Hasser. Wir werden gehört und gehasst. Und das ist doch schön.
Ein guter Podcast ist auch wie ein Fahranfänger. Der eckt halt überall ein bisschen an.
Ja, genau. Und da werden wir, glaube ich, einfach auch weitermachen.
Natürlich. Also ich habe noch so viel, wo ich mit ihr drüber sprechen will. Das reicht noch für 300 Folgen.
Ja, da fällt mir ein, wir könnten an dieser Stelle zu einem unserer geliebten Rubriken kommen, dem Podcast.
Der Woche.
Ja, also ich kann das diesmal schnell abhandeln, weil es nämlich ein guter Podcast ist. Es gibt von mir einfach nur für unsere Hörer, obwohl das natürlich jetzt Konkurrenz ist, eine Hörempfehlung, und zwar heißt der Podcast Pilz und Politik.
Oh, ich höre.
Ja, ich war auch sofort begeistert. Also Pilz und Politik, das sind zwei Jungs aus Berlin, die sind ähnlich unprofessionell wie wir. Also ich glaube, die nehmen auch mit ihrem iPhone auf oder so, aber sie machen das Wett durch ihren natürlichen Charme.
So wie wir.
Ja, genau. Siggi und Harry heißen die. Sie sind politisch gebildet und sie stellen am Anfang ihres Podcasts immer ein Bier vor, das sie gerade trinken. Das vorletzte Mal war das Astra Rotlicht. Astra Rotlicht ist das Bier von Astra, was 1% mehr hat. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, aber es hat 1% mehr. Deswegen kann man es dann auch wieder gut finden. Und dann reden sie über Politik, und zwar während sie das Bier konsumieren, und sie machen das schon so, dass man dem folgen kann. Also man sollte natürlich ein gewisses Vorinteresse mitgebracht haben, aber wenn man sich für Politik zumindest so ein bisschen interessiert, dann würde ich sagen, ist dieser Podcast unterhaltsam. Also Joshua dürfte es gefallen, mir auf jeden Fall auch.
Also mich hat der Name schon überzeugt, ich höre da auf jeden Fall mal rein.
Ja, definitiv. Und sie hatten letztes Mal die von mir sehr verehrten Damen von Insta-Politik zu Gast.
Ja, ich weiß auch, warum du die gut findest.
Weil sie so einen guten Job machen und deswegen finde ich die gut.
Würdest du sie auch gut finden, wenn du sie auf Twitter abonniert hättest?
Ich folge auf Twitter eigentlich nur Donald Trump.
Ah, okay. Ja, aber die Bilder sind schon hilfreich dazu, oder?
Ja, ich muss sagen, diese Untermalung.
Oh ja, die Untermalung, die bildliche.
Die ist schon reizvoll, ja. Muss man sagen, also dieser Podcast kann von mir zu 100% empfohlen werden. Und damit wäre eigentlich der Podcast der Woche auch schon wieder abgehakt.
Diesmal ging es schnell. Ich wollte dir noch ein Video vorstellen, was ich gesehen habe. Life Lessons from 100-Year-Olds. Da haben einfach, das ist ein sehr, sehr schönes Video. Das lege ich wirklich jedem ans Herz. Das kann man auch einfach so eingeben in YouTube. Man findet sofort. Sie haben 3 über 100-Jährige interviewt, was sie so übers Leben zu sagen haben. Das dauert auch nicht lange, nur so 10 Minuten. Und der erste, der hat mich schon ein bisschen an dich erinnert, vielleicht auch ein bisschen an mich, muss ich zugeben. Der war schon sehr charmant. Er ist 101 und er erzählt so ein bisschen aus seinem Leben und er hat seinen Humor nicht verloren. Er hat ihn 100 Jahre lang gehalten. Er hat auch gleich mal am Anfang gemeint, hat so ein richtig dreckiges Lachen drauf gehabt. Er hat gemeint, es freut ihn einfach jeden Tag, dass er nun schon seit 38 Jahren Rente bezieht und so die Regierung Tag für Tag beklauen kann.
Jawohl.
Und dann haben sie ihn so gefragt, ne, wie man so alt bleibt. Und dann hat er gemeint, ja, er hat ein schönes Leben gehabt und hat einen gesunden Lebensstil gehabt. Und ab und zu ein Schlückchen Whisky hilft auch. Und dann hat er auch wieder so dreckig gelacht. Und er hat mich einfach so sehr an dich erinnert. Und auch alle drei haben ihren Humor überhaupt nicht verloren. Also sie hatten eine richtig gute Laune. Die Frau von allen drei war 103 alt. Die waren alle drei noch sehr, sehr fit. Also wenn ich die jetzt mit meinen Großeltern vergleiche, sehr, sehr fit. Dann haben sie auch so ein bisschen gefragt, was sie am Leben bereuen, weil das ist ja immer das, was man so ein bisschen, glaube ich, was alle wissen wollen von älteren Menschen. So, wenn du eine Sache ändern könntest, was würdest du ändern? Und es ist sehr erstaunlich, es ist ja meistens so, die meisten haben am Schluss eigentlich nichts zu bereuen, also die wenigsten, sag ich mal, also es gibt nicht viel, was sie groß ändern.
Waren die dement?
Nein, die waren geistig mega fit, also mega. Die haben auch noch, konnten noch gut laufen, haben selbst die Post geholt, machen sich selbst noch Essen und so, also schon Respekt. Der eine hat gemeint, er würde mehr in die Schule gehen, mehr lernen, weil früher hat er nur Freizeit geachtet und er hat gemeint, man sollte doch mehr in die Bildung quasi investieren. Und er hat gemeint, also er hat nur Schabernack getrieben, aber er würde auf jeden Fall mehr in die Schule gehen. Und dann hat er so 2-3 Sekunden überlegt und hat gemeint, naja, aber es ist ja doch ganz okay für ihn ausgegangen. Weißt du, was er war?
Nope.
Apotheker.
Oh, jawohl. Herrlich. Ein Kollege. Ja, so mache ich das auch. Und jetzt verstehe ich auch, warum du heute Mittag um 15 Uhr einen Whisky getrunken hast.
Musstest du das jetzt sagen? Ich hatte einfach einen schönen Tag, ich hatte gute Laune und dann hat man ja mal einen ganz kleinen Schluck Whisky probiert.
Ja, du hast den aus medizinischen Gründen konsumiert.
Ja, ich wollte meinen Rachenraum desinfizieren.
Das machen zwei wirklich Leute, ne? Also jetzt mal so als Einwurf, während der Hochphase von Corona hatte ich in der Apotheke einige, die auch teilweise auf Anraten ihres Mediziners oder Heilpraktikers des Vertrauens ihren Rachenraum mit verdünnter 3%iger Wasserstoffperoxidlösung desinfiziert haben, weil sie glaubten, dass ihnen das einen Bonus verschaffen würde gegenüber dem Fußvolk. Kann ich nur davon abraten, Leute, solltet ihr das machen wollen, tut es nicht.
Der Donald hat's gesagt.
Ja, der wusste es, das war sogar vor Donald, aber der Donald hatte natürlich danach auch nochmal so einen kleinen Boom losgetreten.
Eine Frage habe ich, weil das hast du mir heute früh zum Aufwachen geschickt, oder besser gesagt, als du aufgewacht bist, mit dem Donald, der hat doch was getwittert, dass heute nach seiner Rede ist er ja anscheinend irgendwo die Treppe hinuntergerannt und er hat gemeint, er hat es ja nur gemacht, weil es so slippery war, so glatt war. Und dann musste er die letzten Stufen schneller nehmen. Weißt du, was da passiert ist? Das habe ich gefragt. Wurde er irgendwie runtergebuht oder was war da los?
Habe ich mich auch gefragt. Aber jetzt habe ich gerade einen Schluck von dem Weizen genommen. Der war nicht gut.
Meinst du aber eine Stelle im Krug schlecht?
Ja, anscheinend. Nee, ich hab's noch nicht recherchiert, muss ich gestehen. Aber da muss wohl irgendwas passiert sein. Er hat versucht, das Ganze. Das Schöne ist ja, man kennt ihn mittlerweile. Man kann mittels seiner euphemistischen Darstellung ja doch irgendwie erraten, was wohl passiert sein muss. Also ich denke, er ist irgendwie gestolpert und hat dann mit mehr Impuls, wie er das schön beschrieben hat, dann die Treppe nach unten genommen, aber am Ende ist er einfach runtergerasselt. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, muss man ihm ja auch zugestehen.
Ja, ich glaube, sein Gesundheitscheck dieses Jahr hat er abgelehnt. Hat er gemeint, braucht man nicht schon wieder machen.
Ja, ist ja auch Corona. Ich, Joshua, würde jetzt diese Stelle des Podcasts nutzen, um endlich das nachzuholen, was ich schon seit, ich glaube, 2 Folgen oder so verspreche. Und zwar haben wir ja von einer unserer Hörerinnen schon vor geraumer Zeit 3 Dissertationen zugesandt bekommen, die den Alkoholkonsum und insbesondere die Produktion von Bier zum Inhalt hat.
Das ist jetzt aber nicht dein Paper, das du vorstellst.
Nee, um Gottes Willen, das mache ich zum Schluss. Ich hatte ja gedacht, ich stelle das als Paper vor, da habe ich mich mal so reingelesen und ich habe es dir schon mal gesagt, es ist so ein bisschen so, wie wenn du so ein Biologie-Lehrbuch über Fortpflanzung liest. Danach hast du auch aufgrund dieser klinisch-technischen Darstellung nicht unbedingt Bock auf Sex, ne? Weil das halt das Ganze, das nimmt so die Lust raus. Aber ich muss sagen, ich habe sehr viel über Bier gelernt Und deswegen habe ich mein neu gewonnenes Wissen über Bier und die Chemie des Bieres in ein Bierquiz kondensiert, das ich jetzt gedenke, mit dir durchzuführen.
Oh nein, das wird so peinlich.
Nein, das wird gut, Joshua. Pass auf. Die Fragen sind von mir auch so gestellt, dass du sie, glaube ich, alle mit Leichtigkeit beantworten kannst. Und wenn nicht, dann stehe ich natürlich mit Rat und Tat zu deiner
Seite. Ja, du grinst schon so, ich habe Angst.
Ja, also wir beginnen mit dem großen Bierquiz featuring Niklas. Welcher der folgenden Ester, Joshua, kommt im Bier üblicherweise in höchster Konzentration vor? Nun muss man dazu sagen, Ester sind wichtige Geschmackskomponenten im Bier und tragen zu dem spezifischen Aroma eines jeden Bieres bei. Zum Beispiel schmeckt der Distelhäuser Weizen sehr stark nach Banane. So, und nun kommen die vier Antwortmöglichkeiten, Joshua. Antwortmöglichkeit 1. Ethylacetat führt zu einem lösungsmittelartigen Aroma. Isoamylacetat schmeckt nach Banane. Isobutylacetat schmeckt nach Ananas. Oder Phenylethylacetat schmeckt nach Rose. Die Antwort, Joshua, als kleiner Tipp, lässt sich auch anhand der Menge der vorhandenen Komponenten erschließen.
Wie, das verstehe ich nicht. Die Antwort lässt sich an den...
Naja.
Das verstehe ich nicht. gut. Was waren die Ethylacetat?
War Antwort nur Möglichkeit 1.
Das ist Ethylacetat, hätte ich gesagt, ist drin.
Ja, Ethylacetat ist tatsächlich drin. Natürlich ist es auch Ethylacetat, weil natürlich Ethanol und Essigsäure da drin in der höchsten Konzentration vorkommen. Und deswegen ist Ethylacetat, obwohl man es nicht so rausschmecken würde, tatsächlich der Ester, der im Bier am häufigsten vorkommt. Wieder was gelernt.
Ja, das war noch logisch, ja.
Ja, das war klasse, ne? So, pass auf, Joshua, jetzt kommt eine Frage an dich als Chemiker. Wie findet die Esterbildung im Bier statt? So, Antwortmöglichkeit 1. Der Braumeister gibt geringe Mengen der entsprechenden Säureanhydride zu. Also zum Beispiel Caprylsäureanhydrid. Möglichkeit 2. Das, um den Ester zu bilden, wird das Bier ganz stark erhitzt und gesiedet.
Bei manchen Bier, denke ich, war sie das wirklich so, wie es schmeckt.
Man weiß es nicht, könnte sein. Möglichkeit 3. In der Hefe befinden sich Acyltransferasen, die nichts zu tun haben und spontan die Ester bilden. Oder Möglichkeit 4, mein persönlicher Favorit, die Esterbildung findet gar nicht statt. Die Ester stammen von der BASF und werden zugegeben.
C.
Ja, es ist leider tatsächlich C. Sehr gut, Joshua, man merkt, du bist ein erfahrener Bierkonsument.
Ja, wobei, ja, ich hoffe die ganze Zeit, da kommen noch Antwortmöglichkeiten.
Die Fragen werden zunehmend einfacher. Also pass auf, im normierten Verkostungsschema von Weißbieren wird auf folgende Komponente oder auf folgenden Parameter geprüft. Möglichkeit A, die Weizigkeit des Bieres. Möglichkeit B, die Stuhlkonsistenz nach dem Konsum von 6 Weizen.
B.
Man muss dazu sagen, in diesem Szenario wird eine besonders feste Fäzis als gut bewertet. Möglichkeit C, die hefige Note des Weizens. Oder Möglichkeit D, die Intensität des nachfolgenden Katers nach dem Konsum von mehr als 5 Weizen.
Ich glaube, das ist die erste Frage, das ist mehr als eine Antwort richtig, oder? Meine persönlichen Favoriten sind B und D.
Ja.
Zumindest werte ich meinen Bierfavoriten danach aus.
Da merkt man halt auch, dass teilweise diese Biermacher ihr eigenes Produkt nicht verstanden haben. Weil sie werten tatsächlich die hefige Note als wichtig.
Ja, okay. Da, weißt du, die müssen sich halt auch mal Profis reinholen. Das ist wie Adidas oder so, ne? Die stellen Sportklamotten her, aber die holen sich ja auch ab und zu mal so einen Profisportler ins Haus und der testet die. Und so müssen die Bierbrauer das auch machen. Nicht nur brauen, die brauchen auch mal ein paar Faden, eine Trinker und die würden das dann auf alle Tatsachen prüfen.
Ja, also sollte jemand unserer Hörer Bierbrauer sein oder Bierbrauer kennen, wir würden uns an dieser Stelle anbieten, eine einfache Mail an podcast.auf.1@gmail.com reicht aus. Wir machen das möglich.
Niklas schickt am nächsten Tag eine Mail euch mit seinen Stuhlproben.
Würde ich dann schon machen, ja. Wenn es dann sein müsste. Ja, okay, Joshua, da muss ich auch gleich dazu sagen, falls wir da mal eine Anmerkung haben, um da was zu verbessern, dann können wir uns auch an ein Gremium wenden. Und zwar gibt es ein Journal über Bier. Das ist das Journal of the American Society of Brewing Chemists. Und da frage ich, warum haben wir beide da drin noch nichts publiziert? Hm,
sollten wir mal machen.
Ja, da stand kein Impact-Faktor, aber...
Wird nicht ganz so hoch sein. So knapp unter Nature, denke ich.
Ja, würde ich auch sagen. Zumindest von der tatsächlichen Relevanz. Ja, ich habe noch zwei Fragen für dich, Joshua. Oh, ja. Welches der folgenden Kationen steigert die Hefeleistung? Möglichkeit 1, Barium. Barium 2 Plus fällt störende Nebenprodukte bei der Bierproduktion aus und wird deswegen während der Heißtrubfällung benutzt. Brauer nennen deswegen Barium auch Birium. Möglichkeit B.
Birium, mein Lieblingselement.
Eisen. Eisen switcht zwischen seinen Lieblingsoxidationszuständen 2 und 3 hin und her und ist damit an Redoxreaktionen in der Aromabildung beteiligt. Möglichkeit 3. Lithium. Lithium stabilisiert die Stimmung des Braumeisters und trägt somit zum Geschmack des Bieres bei.
Ja, ich hätte eine Frage, kann man das näher ausführen? Wie wird die Stimmung denn beeinflusst?
Sie ist prinzipiell besser, deswegen muss der Braumeister weniger seines eigenen Getränkes konsumieren und ist mehr bei der Sache.
Ah, okay.
Möglichkeit 4, die ist ein bisschen langweilig. Es ist tatsächlich Zink und Zink ist der Kofaktor von Enzymen, die an der Verstoffwechselung des Zuckers im Bier beteiligt sind.
Ja, da waren jetzt alle Antwortmöglichkeiten gut. Also ich muss sagen, am besten hat mir gefallen, dass die Laune des Braumeisters verbessert wird, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe schon manches Bier getrunken. Das war die gleiche Sorte, die gleiche Marke, aber es gab verschiedene Chargen. Manche waren einfach nicht so gut. Und ich glaube, da hatte der Braumeister mal einen schlechten Tag.
Ja.
Also aber ich fand die alle gut. Also ich muss sagen, die Antworten hast du dir sehr gut überlegt. Ich bin bei Lithium. Ich fand, das war die schönste Antwort.
Ich kann die Richtigkeit von Lithium auch nicht ausschließen, aber es ist, was auf jeden Fall richtig ist, ist das mit dem Zink natürlich, auch die Langweiligkeit.
Das war das Langweiligste. Das mit Eisen hast du dir auch sehr schön zurechtgelegt, muss ich sagen.
Ja, so, und jetzt kommt meine
Königsfrage. Und die Bariumfällung fand ich auch toll.
Jetzt kommt meine Königsfrage, Joshua, schnall dich an.
Angeschnallt.
Finde die falsche Aussage. Also Aussage 1. E2, nonenal, also ein Aldehyd, ist am Geschmack von gealtertem Bier beteiligt. Man nennt deswegen E2 nonenal auch das Köpi-Aroma oder die Würzburger sagen dazu die Nachtwächternote.
Okay, red weiter.
Möglichkeit 2. Es gibt Schaumzerstörer und einer davon ist die sogenannte Palmitoleinsäure, die zu einem viel zu schnellen Abbau des Bierschaumes führt, wie zum Beispiel gerade bei mir geschehen.
Habe ich gesehen, ja.
Möglichkeit 3. Als einen qualitätsbestimmenden Parameter für Bier gibt es die sogenannte Thiobarbitursäurezahl. Und Möglichkeit 4, vielleicht ist ja auch Möglichkeit 4 falsch, der regelmäßige Konsum von Bier macht unglücklich.
Weil das habe ich gerade aus dem Konzept gebracht. Eine Aussage ist falsch.
Ja, eine von den 4 Aussagen ist falsch, die anderen 3 sind richtig.
Und das letzte war, der regelmäßige Konsum von Bier macht unglücklich.
Ja. Falsch. Wie bist du da bloß drauf gekommen?
Eigenstudie.
Muss wohl so gewesen sein.
Also ich muss sagen, meine Laune ist schon sehr, sehr gut.
Ja, deswegen stimmt's tatsächlich. Und deswegen würde ich auch mal anregen, falls uns da draußen irgendwelche Lebensmittelchemiker zuhören, bitte untersucht mal Köpi auf die Konzentration von E2 nonenal. Ich habe das Gefühl, da könnte eine größere Menge enthalten sein.
Also den Namen hast du frei erfunden, ne? Das ist ein Köpi-Namen.
Ja, klar.
Ja. Ich habe gerade nämlich nochmal drüber nachgedacht, weil du gemeint hast, eine Aussage ist falsch. Da war ich so dieses, was war es? E2 nonal.
Nonenal, ja.
Nonenal. Das habe ich schon mal, habe ich gehört quasi und gelesen, dass das Ding. Aber dieser Köpi, habe ich gedacht, es könnte ja sein, dass es in Königpilsner gefunden wurde. Es wäre aber wahrscheinlich, hätte es einen professionelleren Namen bekommen.
Ja.
Weißt du, was schade ist, dass wir beide noch nichts irgendwie Atemberaubendes gefunden haben. Sonst hätten wir schon mal einen coolen Namen uns ausdenken können. Hm. Wir müssten mal ein Teleskop aufbauen und Sterne finden. Dann dürfen wir den Stern benennen.
Ja, aber das Problem ist, da ist auch die Wiese schon sehr abgegrast.
Wir brauchen halt eine große Linse.
Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Ich muss sagen, Joshua, du hast dich in meinem Bierquiz sehr gut geschlagen.
Also du hast mich gefordert. Wirklich. Die Antwortmöglichkeiten waren alle so gut. Ich muss zugestehen, mein Gehirn ist nicht so aufnahmefähig, ne? Und ist auch nicht so groß. Und die Antwortmöglichkeiten waren so gut, dass ich bei den letzten schon wieder das erste immer vergessen hatte, weil ich so viel lachen musste.
Ja, also dann abschließend dazu nochmal der Dank an die Zusendung der Bierdissertation. Die haben mich hier wirklich gefordert und gefördert.
Ja, wir haben das Volk schon wieder schlauer gemacht, glaube ich.
Ja, unser Bildungsauftrag ist an der Stelle eigentlich schon abgeschlossen, aber ich denke, wir werden trotzdem die Paper besprechen müssen.
Gute Überleitung. Leider müssen wir das machen. Heute machen wir aber mal als Überleitung unseren Jingle, den wir bekommen haben, von einem sehr fleißigen Gitarrenspieler. Und ich bin sehr begeistert von diesem Jingle. Er ist um einiges fetziger natürlich als unser Klavier-Intro-Jellinge. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir das jetzt hier als Überleitung, damit die Leute quasi wieder nach unserem blöden Gelaber ein bisschen aufwachen.
Ja, finde ich auch. Also das ist eine sehr gute Idee. Dann sind sie ready for science. Und mein Paper ist auch aus Science.
Wow. So, zum Glück kam jetzt dieser Jingle und hat damit Niklas' schlechten Witz bisschen abgeschnitten oder zumindest verleiht aus den wahren Köpfen verdrängt. So, wie machen wir es heute? Wer darf anfangen?
Also ich muss sagen, ich versuche mich kurz zu fassen, aber es wird wieder nicht funktionieren. Aber...
Aber heißt es jetzt, du fängst an oder ich fange an?
Ach, ich weiß es nicht. Ich würde schon anfangen. Ich habe diesmal nämlich eine Technik, glaube ich. Ja, da ist sie. Ach Gott sei Dank, ich musste nämlich niederschreiben, sonst hätte ich es nicht gerafft. Ich habe diesmal eine Technik, ich bin nämlich wieder damit dran, eine moderne Technik vorzustellen. Ja.
Okay, dann darfst du anfangen, halt dich einigermaßen kurz. Du musst nicht alles erklären.
Ich versuch's. Okay, also mein Paper beschäftigt sich mit Sporen. Und haben sich findige Molekularbiologen ausgedacht, dass man eine Methode braucht, um beispielsweise Lebensmittel, aber im Endeffekt lässt es sich mit jedem Objekt durchführen, das mit den Sporen in Kontakt kommt, zu labeln, um dann die Herkunft dieses Objektes nachvollziehbar zu machen. Das hat man ja in der Lebensmittelindustrie häufiger, dass man nicht weiß, dass was ein bestimmtes Label trägt, aber de facto kommt es wo ganz anders her. Also keine Ahnung, die Avocado soll irgendwie so bio sein und ökologisch produziert und sie kommt halt tatsächlich irgendwo aus der Drogenszene von Mexiko. Und um das...
Da möchte ich ganz kurz noch einen kleinen Filmtipp geben. Es gibt's auf Netflix, da gibt's eine Dokumentation über die Avocado-Mafia. Ja. Das ist wirklich so ein Ding.
Sehenswert.
Also, ja, sehr gut.
Habe ich auch gesehen. Ja, und was haben sie sich dabei ausgedacht? Molekularbiologen, die können ja eben nichts anderes als so Zeug. Ja, das war jetzt wieder mal schlecht. Ja, also sie haben sich ausgedacht, dass sie in bestimmte bestehende Modellsysteme der Molekularbiologie, das sind zum Beispiel Bakterien, Pflanzen, Algen, in dem Fall war es Bacillus thuringiensis, Das ist auch so ein, da kennt man das Genom sehr gut. Und der bildet Sporen halt. Sporen sind quasi Überlebensformen, die mit einer Hülle ummantelt sind, die das Überleben in widrigen Umständen ermöglichen. Und wenn man die Sporen aktiviert, dann können die sich wieder fortpflanzungsfähig entwickeln. Der Sinn dabei ist, dass die Erbinformation, die in der Spore enthalten ist, so verändert wird, dass sie die Information enthält, wo denn diese Spore herkommt oder wo das Produkt herkommt. Das heißt, man fügt artifiziell ein genetisches Muster in das Genom ein. Das wird in die Spore überführt von dem Bakterium selber. Und die Sporen, die gibt's dann zu Millionenst und die werden dann auf das Objekt übertragen, einfach durch Kontakt und sind dann da drauf und dann müssen sie nur sequenziert werden. Und jetzt kommen sie zu meiner Technik. Jetzt ist zwar die Sequenzierung von Genen mittlerweile sehr schnell möglich, zum Beispiel mit Hilfe der Sanger-Sequenzierung, die wird einigen unserer naturwissenschaftlich geschulten Zuhörer und Zuhörerinnen was sagen, aber es ist immer noch...
Wird die wirklich deutsch ausgesprochen?
Der Typ hieß Sänger, naja, also
das war ein Ist das sowas wie die Michael-Addition?
Das ist sowas wie die Michael-Addition.
Okay.
Ja, leider. Aber okay, also die Sänger-Sequenzierung kann man dann machen, dann kann man das komplette Genom bestimmen oder man prüft zunächst auf die Anwesenheit eines solchen Codes. Und dazu kann man CRISPR-Cas verwenden, wie so für so vieles. Und die Methode, die trägt so ein geiles Akronym, die heißt Sherlock. Wie Sherlock Holmes. Ja. Sherlock steht für Specific High Sensitivity Enzymatic Reporter Unlocking. Es ist wenig aussagekräftig, aber es sollte halt Sherlock heißen.
Das Kind braucht nur einen Namen.
Ja, und zwar funktioniert es so. Also in die DNA dieser Spore ist jetzt ein Code eingefügt, der ist nur für den Sherlock da, dass der den erkennen kann. Und zunächst muss man dann sozusagen ein Assay fahren, bei dem man DNA vermehrt. Das geht mittlerweile auch nicht nur mit PCR, sondern auch isotherm, also bei einer Temperatur. PCR ist das, wovon der Drosten, wenn man in seinem Podcast labert. Dann wird das transkribiert, zu RNA überführt, heißt es auf gut Deutsch. Und dann kommt das CRISPR-System dazu und das erkennt normalerweise immer eine spezifische RNA, zu der es geleitet wird. Also das ist auch so designed. Und diese RNA ist quasi auch kompatibel dann zu der Sequenz, die eingeführt worden ist von den Molekularbiologen. Und dann ist dieses CRISPR-Enzym eine richtige Hure. Das ist nämlich...
Piep!
Ja, das ist... die Biologen nennen es dann, dieses Cas13-Protein, das verwendet wird, hat eine promiskuitive RNA-Aktivität. Was nichts anderes heißt als, wenn es sein zugehöriges Ziel erkannt hat, dann fängt es an und fickt alles weg. Das heißt, es schneidet jede RNA, nachdem es seine spezifische RNA erkannt hat, die vorhanden ist. Und in dem Fall haben sie einfach eine fluoreszierende RNA hinzugegeben, wo ein Quencher dranhängt. Und wenn die geschnitten wird, dann fängt es plötzlich an zu fluoreszieren und man sieht, aha, es ist also offensichtlich die Sequenz erhalten, die artifiziell eingeführt worden ist. Ja, und danach kann man, wenn man weiß, es ist da, und dieses Sherlock, das geht relativ schnell, kann man automatisieren, danach, wenn man weiß, es ist da, kann man es immer noch sequenzieren und dann gibt es einen zweiten Code und der ist entsprechend spezifisch für die Herkunft. Und das kann man kann natürlich mehr als einen spezifischen Code einführen und dadurch kann man, wenn man jetzt mehrere kombinatorische Möglichkeiten hat, dann genau sagen, okay, die Avocado, die mit dieser Spore in Kontakt gekommen ist, kommt daher. Man muss so ein paar Sicherheitsgeschichten einführen, dass die Sporen dürfen nicht vermehrungsfähig sein, weil sonst hat man Antibiotikaresistenz, die man für die Vermehrung braucht, überall verteilt. Und ja, das wäre schlecht. Die haben dann da Sicherheitsmaßnahmen erkannt und die Sporen müssen sich natürlich relativ gut anhaften lassen. Dazu haben die sich, das ist wieder mal vom MIT oder von Harvard. Naja, das ist ja die gleiche Ortschaft. haben sich einen Sandkasten gebaut. Ziemlich geil. Und in den Sandkasten haben sie die Sporen rein und dann haben sie dann Föhn reinfallen lassen. Also Science Paper wohlgemerkt. Und dann haben sie sich angeschaut, wo sich die Sporen verteilen. Und sie haben es offensichtlich geschafft, dass die wohl an einem Ort bleiben und dass die auch nach katastrophalen Ereignissen immer noch vorhanden sind und sich dann sehr gut an Objekte übertragen lassen, sodass man sozusagen aus Tomaten ein Beispiel jetzt, die wurden da gewachsen, die sind da gewachsen, die wurden mit Sporen besprüht und dann wurde aus den Tomaten eine Minestrone gemacht. Und in der Minestrone konnten die Sporen noch nachgewiesen werden. Was einerseits ein bisschen verängstigend ist, andererseits aber ziemlich genial, wenn man aus dem fertigen Produkt immer noch die Herkunft bestimmen konnte.
Also, da, ich weiß nicht, also das überzeugt mich nicht so. Weil, zum einen, das ist, finde ich, sehr beängstigend, dass du dann halt diese Sporen überall hast und...
Die machen ja nichts. Diese Sporen, die sind natürlicherweise überall vorhanden.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ein Eingriff ist, der sinnvoll ist. Ich glaube, das geht einfacher. Also diesen Nachweis. Und ich stelle mir jetzt gerade auch vor, du hast ja jetzt diese Tomaten gehabt, hast die verarbeitet, schön und gut. Aber jetzt hast du dieses ganze Gemüse, alle Lebensmittel oder was weiß ich alles, was mit diesen Sporen irgendwie behaftet ist. Und das ist jetzt alles in einem großen Umschlagsplatz. Ist da nicht ein großer Sporenaustausch? Also, dass so ein Lagerarbeiter, ist der da nicht voll mit allen Sporen?
Tja, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie diesen Abrieb hier untersucht haben, weil es war so wieder mal so ein längliches Paper und ich musste erst mal raffen, worum es überhaupt ging. Aber ich glaube,
und du bist dann erst am Ende gekommen.
Doch, bin ich schon. Da gab es, glaube ich, eine Studie, da haben sie das mal untersucht, ob die tatsächlich sich verteilen, die Sporen. Und ich glaube, wenn die mal an einem Objekt sind, dann bleiben die da auch. Also ich glaube, das funktioniert schon, aber man müsste natürlich nochmal, das war dann nur ein künstliches Szenario, das müsste man dann nochmal im echten Leben einem Praxistest unterziehen, würde ich sagen. Aber ich fand, allein die Idee ist schon genial und dann muss man sagen, ist das, was sie am Schluss, die Idee ist das Geniale dabei. Der Rest davon ist an sich eigentlich einfach.
Das hättest du auch gekonnt, oder?
Ich nicht. Ich hätte auch die Idee nicht gehabt. Aber man muss sagen, dass die genetischen Modifikationen, die eingeführt worden sind, das sind Techniken, die sind halt bekannt. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, da mussten die jetzt das Rad neu erfinden.
Ja, aber schönes Paper. Mich hat es jetzt nicht ganz überzeugt, aber also es ist schon sehr clever, was sie machen. Aber ich bin da ein bisschen kritisch gegenüber.
Ja, ich bin auch kein Fan von Gentechnik. Ich finde sie zwar wichtig und so, aber man sollte das Ganze mit Maß und Ziel verwenden.
Ja, und das finde ich gerade so eine unwichtige Anwendung. Also das ist, glaube ich, so das, was ich ganz unten anstammeln würde, weil mir ist es jetzt nicht so wichtig, ob meine Tomaten jetzt aus Italien oder Spanien kommen.
Ja, also ich meine, man kann es auch mit Verbrechern machen. Weißt du, das ist halt das. Ne? Wenn du den Ort irgendwie mit den Dingern labelst, also keine Ahnung, du sagst jetzt, naja, du nimmst jetzt eine Bank oder so, ne, wo du nicht willst, dass eingebrochen wird, also mir fällt kein besseres Szenario, man kann sich da sinnvollere Sachen überlegen, ne? Und dann geht jemand da rein, dann sind halt die Sporen auf dem nachweisbar. Und das Geile ist ja, dieses Sherlock, das habe ich vergessen zu sagen, hat eine Nachweisgrenze von einem Atomolar. Ich musste nachlesen, was Atto für eine Vorsilbe ist. Also es gibt ja Nano, Pico, Femto oder umgekehrt, kann man es nie merken. Und danach kommt Atto auf jeden Fall. Also das ist, ich habe mir das doch aufgeschrieben irgendwo.
10 hoch minus 18, ja, logisch. Ja, okay. Also die Vorsilbe habe ich noch nicht gehört. Bei minus 15 haben wir immer die ganzen Dinger, die Tabellen aufgehört, die wir gelernt haben.
10 hoch minus 18 ist schon gut, ne?
Es ist schon ein Wort, ja. Ja, aber in Zukunft wird, glaube ich, halt so physikalischer Diebstahl eher... Das gibt's doch heutzutage auch nicht mehr. Ein Bankeinbruch, das ist doch eher so ein Western-Roman.
Ja, ich sage auch, mein Szenario war halt gut gewählt. Aber wenn immer du was halt nachvollziehbar gestalten willst, dann ist es halt damit wirklich sehr gut möglich.
Okay, aber schönes Paper. Ich habe ein Paper, das wurde ein bisschen niedriger veröffentlicht. Jetzt nicht ganz in Science, sondern in Annals of Otology, Rhinology and Laryngology. Das letzte Wort... Ist mir immer noch ein Rätsel. Aber es ist der Rachenraum.
Ja, Laryngology, ja. Wunderbare Wissenschaft.
Wunderbare Wissenschaft wurde da gemacht. Das ist ein cooles Paper, muss ich sagen. Ich übersetze es mal ein bisschen freier hier alles, weil das halt Mediziner-Englisch ist und deswegen ein bisschen wirr, würde ich sagen. Es geht um die Glanzmann-Thrombasthenie. Kennst du das?
Nö.
Ist auch unbekannt. Ist eine sehr unbekannte Krankheit, hat eine Person aus 1 Million. Es geht einfach damit, es ist so ein bisschen was wie ein Bluter. Also deine Plättchenaggregation funktioniert nicht richtig. Und das ist, es wird auch ein bisschen vererbt. Das ist eine Krankheit, dadurch, dass sie so wenig auftritt, ist sie sehr, sehr wenig untersucht. Man hat schon so ein paar Vermutungen, was es damit auf sich hat, aber es ist ein bisschen schwierig. Es tritt bei den meisten Kindern so auf ab dem 3. Lebensjahr. aber auch schon viel, viel früher, wird meistens aber auch sehr, sehr spät diagnostiziert. Also die Menschen haben es schon länger, aber bei vielen, die haben das Glück, dass es halt bis meistens dann sehr leichte Symptome hat. Also die haben, denen ihr Blutungen hören halt nicht auf, aber sie haben jetzt irgendwie, sie tragen keine großen Schäden irgendwie mit sich rum. Aber es gibt halt wenige, wo das sehr, sehr schlimm ist. Bei denen ist es halt so, dass Nasenbluten besonders schlimm ist, Zahnfleischbluten oder die Monatsblutung bei Frauen hört halt nicht mehr auf. Und es geht hier drum, also das ist wirklich eine Fallstudie mit einer Person. Es geht um ein 4-jähriges Mädchen. Und die wurde schon früher mit diesem GT, also Glanzmann-Thrombasthenie-Syndrom, diagnostiziert. Da glaube, genau, nach 3 Monaten nach der Geburt hat man das schon festgestellt. Die hat auf jeden Fall Nasenbluten bekommen. Man gibt da normalerweise so einen rekombinanten Faktor 7. Also wenn man jetzt diese Blutgerinnung anschaut, ist ein bisschen komplexer. Also da sind sehr, sehr viele Proteasen beteiligt. Die sind einfach römisch durchnummeriert. Und es ist so eine sehr, sehr eine komplexe Kaskade. Ich habe sie mal lernen müssen für medizinische Chemie und die war halt auch direkt wieder nach einem Monat vergessen.
Ja, bei also, mir auch.
Ja, das ist halt, kannst du lernen, aber das sind ja auch nur römische Nummern, da verstehst du ja gar nicht so viel. Es ist eine Kaskade aus Proteasen. Auf jeden Fall gibt man da in diesem Fall, wenn halt so Blutungsstörung auftritt, immer diesen rekombinanten Faktor 7 und Aminocapronsäure. Das soll eben dazu helfen, einfach, dass hier eben die Blutung aufhört, dass eben diese Blättchen aggregieren und dadurch die Blutung aufhört. Bei dieser Krankheit ist es aber so, dass diese Aggregation nicht stattfinden kann und das ist ein bisschen komplexer. Es liegt daran, dass die Blättchen können, zwar normalerweise verändern dann die ihre Konformation, diese roten Blutkörperchen, und können danach einzelne Stoffe binden und dadurch lagern sie sich zusammen. Da spielt auf jeden Fall viele Stoffe eine Rolle. Konformationsänderung findet auch noch bei diesem Glanzmann, bei dieser Glanzmann-Krankheit statt. Aber dann dieses Zusammenheften findet dann nicht statt. Man geht davon aus, dass es an verschiedenen Rezeptoren liegt, nämlich an dem Alpha-2b und Beta-3-Integrin-Rezeptor. Die verbinden eben diese Bindung mit diesen adhesiven Proteinen und dann findet eben die Aggregation der Thrombozyten statt. Aber ist jetzt auch so ein bisschen unwichtig. Ich muss ja keine Methode genau diesmal vorstellen. Auf jeden Fall hat dieses Mädchen sehr starke Nasenblutungen gehabt. Sie haben das dann behandelt, haben ihr, wie gesagt, diesen Faktor 7 gegeben. Es hat dann auch einigermaßen ein bisschen aufgehört. Und dann wurde das Mädchen nach Hause geschickt. Aber nach 3 Tagen kam es wieder in die Notaufnahme und hat halt einfach sehr, sehr viel Blut verloren gehabt. Man hat dieses Nasenbluten einfach nicht unter Kontrolle gebracht. Es gibt jetzt dann im Krankenhaus so, auf Englisch wird es Nasal Package genannt oder Nasal Packing. Ich würde es mal auf Deutsch, habe ich kein passendes Wort gefunden, so als Nasenpfropfen.
Tamponade.
Okay, es sind wie so 2 moderne Tampons, die man sich in die Nase stopft.
Das heißt wirklich Tamponade, aber okay.
Ja. Sie sehen auch so aus, ich habe es mal gegoogelt. Und die sind ja heutzutage, aber das ist ja nicht einfach Stoff, sondern das sind ja auch irgendwelche Gerinnungsfaktoren und so daran. Zumindest in den neueren Varianten.
Ja, die sind beschichtet, ja.
Die helfen jetzt aber bei diesem Glanzmann-Thrombasthenie-Syndrom nicht, weil die sind eher kontraproduktiv, weil es hört einfach nicht auf. Aber wenn du das zu sehr irgendwie ansättigst, diese ganzen Gerinnungsfaktoren, dann ist es irgendwann quasi auch so störend, dass das halt diese ganze Kaskade wird dann irgendwie komplett außer Kontrolle gebracht und dann gerinnt halt gar nichts mehr. Da gibt's ja auch so negative Rückkopplungen, die ist noch komplexer, das habe ich mir heute alles angeschaut. Das werde ich jetzt nicht erklären. Mach dir noch eins auf, jawohl.
Danke, dass du es sagst.
Ist ein trockenes Thema, ich weiß. Ich wollte es nur mal so kurz hier erwähnen. Auf jeden Fall, lange Geschichte, ganz kurz. Sie haben dieses Nasenbluten nicht unter Kontrolle gebracht, haben immer wieder diese Tampons, wie du sie nennst, in die Nase gestopft, mussten die aber immer wieder entfernen und es hat halt einfach nicht aufgehört zu bluten. Und haben so viel geben können von diesem Faktor 7, wie sie wollten, hat nichts geholfen. Und jetzt kommt der Clou an dieser ganzen Paper. Hatten sie eine Idee? Sie haben gesalzenen Schweinebauch der dem Mädchen in die Nase geschoben. Sie haben das dann auch medizinisch, ja, schnall dich an, heute gibt's ja was Unterhaltsames. Sie haben das medizinisch erklärt, also sie haben genau die Größen von diesen Salted Pork hier erklärt, wie sie es präpariert haben, haben das in einem Mikroskop genau geschnitten, wie diese Nestle Package, und haben dann diesen Schweinebauch, diesen gepökelten, dem Mädchen in die Nase geschoben, in die linke Nasenhöhle 2, weil da hat es stärker geblutet, das haben sie ganz medizinisch beschrieben, da musste dann halt die doppelte Dosis rein, rechts nur 1, und das hat geholfen.
Ich hab
also, was, davon kriegst du Hunger?
Ja, von Schweinebauch. Ich könnte
jetzt auch. Boah, bist du eklig, das gibt's ja gar nicht.
Also, ich könnte jetzt was essen.
Also, ja, also, okay. Lass mich das so schnell fertig machen, dann kannst du was essen. Sie haben dann eben eine Nasenendoskopie gemacht und haben gesehen danach, dass dieser Schweinebauch auch wirklich geholfen hat. Also, den haben sie einfach dann ein paar Stunden da drin gelassen, so über Nacht. Und danach war es auch besser. Das Mädchen konnte dann nach, also wurde dann längere Tage kontrolliert. 5 Tage lang. Und sie haben festgestellt, ohne Probleme. Vorher hat das Bluten halt einfach immer wieder angefangen. Sie haben es dann auch irgendwann nach Hause geschickt und 2 Monate später oder so hat das Mädchen dann es irgendwie umgefallen. Das ist halt ein 4-jähriges Kind, ne? Das fällt da abends hin. Auf die Nase und hatte Nasenbluten, musste dann wieder in die Notaufnahme. Das ist halt bei denen immer viel, viel schlimmer. Und da konnten sie es auch wieder so behandeln. Und alles andere hat fehlgeschlagen. Und das Interessante ist, im 19. Jahrhundert und auch noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war das eine Therapie. Gesalzener Schweinebauch, gepökelter, irgendwie für Blutungen, also eigentlich Hauptsache nur für Nasenbluten, muss ich zugeben, nur für Nasenbluten eigentlich, war das eine Behandlung. Das wurde dann im Mitte des 20. Jahrhunderts sehr, sehr verpönt und hat gesagt, das ist schwachsinnig. Hat auch gesagt, diese hohen Salzkonzentrationen des Schweinebauchs sind sehr, sehr schädlich und fördern irgendwelche Ödeme und was weiß ich. Und das wurde komplett jetzt abgelehnt. Und man hat ja heutzutage diese Nasentampons, die auch sehr, sehr gut sind in allen möglichen Anwendungen, aber halt bei so sehr seltenen Krankheiten leider nicht.
Ja, was macht denn jetzt der Schweinebauch?
Das wissen sie nicht. Das war die Frage, wo ich dir vorher gesagt habe, du wirst sie stellen und deswegen muss ich mir die nochmal durchlesen. Es ist nicht so einfach. Sie diskutieren hier über 2 Seiten lang, aber es kam nie, und das hat mich auch aufgeregt, was macht dieser blöde Schweinebauch? Und sie können es nicht ganz erklären. Also bisher gibt es in der Wissenschaft keine endgültige Antwort, also kein Mechanism of Action. Sie haben die Hypothese, dass ein Schweinebauch eine sehr, sehr hohe Konzentration an Tissue-Faktors hat, die eben in der Gerinnung auch eine sehr, sehr hohe Rolle spielen. Und dass die irgendwie einen Effekt haben. Und dass diese Tissue-Faktors sind aber nicht irgendwie in diesen Nasentampons vorhanden.
Aber der Schweinebauch, der ist natürlich roh, ne? Der da reingeschoben.
Naja, hat gepökelt.
Ja, aber abgesehen davon halt nicht irgendwie thermisch behandelt.
Ich denke nicht, dass er geräuchert ist, ne? Der ist nur gesalzen.
Ja, okay.
Und sonst sagen sie, dass vielleicht auch die hohe Salzkonzentration Effekte hat.
Hätte aber
sie
gehen gebracht, eigentlich ja.
Hohe Salz, also sie, ihre Hauptbegründung ist diese Tissue-Faktor, und dann gehen sie von der hohen Salzkonzentration aus, dass das auch einen zusätzlichen Faktor hat.
Aber das könnte man ja einfach nachprüfen. Du könntest ja einfach eine hyperosmolare Salzlösung oder so reingeben und könntest.
Ich glaube halt, dieses Paper ist sehr, sehr bekannt geworden danach, dass es, wäre es nur an der Salzlösung gelegen, hätte man das doch auch vorher schon mal.
Ja, ich denke auch, das muss dann wohl doch.
Es muss wirklich, glaube ich, an diesem Schweinebauch liegen. Das hat auch den sogenannten Ichi-Nobelpreis bekommen. Das ist dieser Nobelpreis für unnützes Wissen, das am Anfang sehr, sehr verstörend klingt und sehr witzig, aber doch immer noch so einen wissenschaftlichen Gedanken hat.
Ich war gestern Burger essen und da gab es auch so Ribs auf der Karte.
Und hast du die in die Nase geschoben?
Nein, aber ich hätte jetzt Bock, die zu essen.
Ja, dann Frostmahlzeit. So, ich glaube, wir müssen schon wieder Schluss machen. Es ist
ja, wir haben wieder mal unsere zeitlichen Rahmen schon fast überschritten.
Ah, und ich habe von meiner Liste von Sachen, die ich erwähnen wollte, wieder gar nichts abgehackt. Wirklich gar nichts. Weil du mit deinem Bierquiz, das war aber auch zu gut. Also es hat wieder so viel gefüllt.
Ja, das ist aber nicht mein Verdienst, es ist eigentlich der Verdienst unserer Zuhörerin an der Stelle.
Ja, so, ich darf mir jetzt noch ein Lied wünschen, ne?
Ja, Outro, Joshua ist dran. Aber bitte, nix Schlechtes.
Naja, das ist das Problem. Ich habe sehr, sehr viele Lieder hier in der Auswahl jetzt gehabt. Aber ich muss sagen, ich bin einfach deinen Erwartungen nicht gewachsen. Also du bringst natürlich hier immer schon Kracher. Ich muss sagen, ich habe einen Kracher geliefert und danach wurde ich gehasst von sehr vielen Leuten.
Junger Padawan, das kriegst du schon hin.
Ich werde immer noch von Leuten angeschrieben, so danke für diesen Ohrwurm und sie hassen mich dabei so ein
bisschen. Versuch's nochmal mit mir, 1001 Leben.
Und dich hat's richtig gehuckt. Deswegen weiß ich gar nicht immer so genau, was ich mir wünschen soll. Es sind jetzt gar nicht so meine Lieblingslieder, aber ich habe, glaube ich, ein ganz cooles Lied gefunden. Ich wünsche mir Johnny Blue von Lena Valates.
Boah, Valotis, oder? Hast du Valotis oder Valates?
Ja, es wird Valaitis geschrieben.
Ich weiß nicht, wie es aber Johnny Blue ist mega der geile Song. Also den kann ich nur empfehlen. Der ist so ein bisschen debri, aber ist schon geil. Also da bin ich voll bei dir.
Es ist auch ein bisschen was, das was nicht immer im Radio läuft. Nicht mal auf Bayern 1.
Oh, Johnny Blue. Du, 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 du.
Ja. Und mit dieser Outro-Melodie verabschieden wir uns heute. Schön war's wieder, hat Spaß gemacht. Und nächste Woche, beziehungsweise eigentlich drehen wir es noch diese Woche, mal schauen, wann es rauskommt, gibt's eine Gastfolge.
Ja, und wir haben wieder mal einen weiblichen Gast, um uns dieser ganzen Sexismusvorwürfe entziehen zu können.
Die eigentlich auch völlig haltlos sind.
Ja, haltlos. Absolut. Und ich freue mich auch schon sehr darauf. In diesem Sinne, bis dahin, durstig bleiben, kein Corona.
Adios, amigos.